Ja, so wollen wir Gott preisen und ihn loben. Durch den Heiligen Geist, das ist das Thema heute. Ich begrüße Sie, begrüße euch ganz herzlich hier in der Baptistengemeinde, evangelisch-freikirchliche Gemeinde. Genau, ich muss immer schauen, dass ich das richtig formuliere. Ich bin Rainer Hübner, bin der Gemeinschaftspastor der Landeskirchlichen Gemeinschaft und der Martin Pusch und ich, wir haben heute einfach Predigtausch gemacht. Das heißt, ich werde hier heute bei euch predigen und Martin Pusch heute Abend um 18 Uhr bei uns in der Kirche Maria Magdalena. Also wenn ihr so begeisterte Martin Pusch-Anhänger seid, dann dürft ihr gerne heute Abend noch um 18 Uhr zu uns kommen. Platz haben wir so viel. Heiliger Geist passt natürlich zu Pfingsten, das Thema. Ein Vers ganz am Anfang, Johannes 14, 23. Jesus sprach, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ein Wort zum Anfang, das ist ein Geheimnis letztlich. Das, was für mich, für mein persönliches Glaubensleben ein Riesengeheimnis ist oder ein staunenswertes Geheimnis, ein Geheimnis, wofür ich Gott ganz, ganz arg loben möchte. Er wohnt in meinem Leben. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben und werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Christus, der Vater im Himmel, der dreieinige Gott, wohnt in dir. Unverständlich. Und kaum zu begreifen, was das bedeutet eigentlich. Aber das ist das Geheimnis, dass Jesus Christus in uns wohnt. Und deshalb feiern wir ja auch Pfingsten. Was mich am Pfingsten, an dem Pfingstfest selber begeistert, was mir da sehr gut gefällt, ist, dass es eben nicht so kommerzialisiert ist, wie zum Beispiel Weihnachten. Weihnachten, da geht ja nichts ohne Geschenke sozusagen. Da ist verkaufsoffene Sonntage und da wird gekauft und verkauft und da ist so viel auf Kommerz ausgerichtet. Ostern, da gibt es fast kein Ostern ohne Ostereier, Osterhasen und solche Sachen. Und Pfingsten? Was ist eigentlich Pfingsten? Das hat scheinbar, Pfingsten haben die Geschäfte noch nicht so richtig entdeckt. Es gibt keine Pfingsttauben oder Pfingstschokolade oder sowas. Und das ist das Schöne an Pfingsten. Man kann sich erholen. Man braucht keine Geschenke einpacken und wir können trotzdem Pfingsten feiern, weil wir wissen, dass es geschehen ist vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren wurde es in Jerusalem als Erntefest gefeiert. Bei diesem Fest kam der Heilige Geist Gottes, der Geist Gottes über die Nachfolger von Jesus und er brachte sie in Bewegung. Und dass das Pfingstfest nicht so kommerzialisiert ist, das liegt sicher mit daran, dass die Gesellschaft und Werbeindustrie mit dem Heiligen Geist so richtig nichts anfangen kann. Dass er schwer zu fassen ist und seine Wirkungen auch schwer zu begreifen sind und zu beschreiben sind. Und das ist ja selbst für uns nicht einfach. Und ich will es aber trotzdem heute mal versuchen und euch das versuchen nahezubringen, was zumindest von der Bibel her, wie ich das verstehe, was der Heilige Geist wirkt, wer er ist und was er wirkt, genau. Drei Bilder am Anfang, wie in der Bibel der Heilige Geist uns entgegenkommt, mit was er verglichen wird. Einmal der Heilige Geist wie Wind. Wenn wir diese Geschichte aus der Apostelgeschichte lesen, dieses Geschehen, das Pfingstwunder, von dem man spricht, das uns in der Apostelgeschichte überliefert wird, da heißt es im zweiten Vers in der Apostelgeschichte 2, plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, indem sie, also die Jünger, sich versammelt hatten. Ein Brausen wie ein Sturm. der Wind, der Sturmwind. Im Hebräischen und auch im Griechischen ist ganz ähnlich, wird ja Wind und Geist mit dem gleichen Wort beschrieben. Ruach im Hebräischen und Pneuma im Griechischen. Wind und Geist. Und was heißt Wind? Welches Bild steckt dahinter, wenn wir das mit dem Geist Gottes vergleichen? Also einmal bedeutet Wind ja erstmal Kraft und Energie. Also der Geist Gottes bringt unser Leben kraftvoll in Bewegung. Er kann unser Leben in Bewegung bringen. Wir kennen das von den Segelschiffen, wir kennen das von den großen Windmühlen, unseren Energieproduzenten, wir kennen das von Windkraftwerken. Der Geist kann unser Leben kraftvoll in Bewegung bringen. Er schenkt Energie. Eine weitere Eigenschaft, der Wind, er weht, wo er will. Selbst wir können nicht über ihn verfügen. Obwohl wir alles Mögliche über das Wetter wissen, vorhersagen können, bis vielleicht Wochen voraus, meistens passt es so in den nächsten Tagen gerade so, dass man es voraussagen kann. Aber wir können nicht darüber verfügen, über das Wetter und auch nicht über den Wind. Wir wissen viel über die Entstehung des Windes, aber wir können ihn kaum beeinflussen. Also wir können nicht über ihn verfügen, doch er will über uns verfügen. Er will unser Leben in Schwung bringen wie das Segelboot. Ein zweites Bild, das Feuer. Apostelgeschichte 2, Vers 3, zugleich seien sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ, auf die Jünger. Aus diesem Pfingstgeschehen. Was zeichnet das Feuer aus? Es ist erstmal auch unberechenbar. Es wärmt, es geht von ihm Hitze aus, Feuer brennt. Wir haben Begriffe in unserer Sprache, die dieses Merkmal auf das menschliche Verhalten auch übertragen. Zum Beispiel heißt es im Deutschen, wir brennen darauf, jemanden wiederzusehen. Oder jemand hat glühende Begeisterung. Oder der Zorn ist aufgeflammt. Die Mannschaft wird angefeuert. Was drückt das aus? Leidenschaft. Der Heilige Geist bewirkt eine Leidenschaft für Gott, für Jesus, für die Mission. Wer vom Heiligen Geist bewegt ist, dessen Christsein ist in Bewegung, er wird Erfahrungen im Glauben machen, er wird Schritte im Glauben gehen. Natürlich können wir unser Glaubensleben nicht auf unsere Erfahrungen bauen. Es gibt auch in unserem Leben immer wieder Trockenzeiten. Wir kennen Höhen und Tiefen, heiße und abgekühlte Phasen. Und dennoch, der Heilige Geist will unser Leben für Jesus brennen lassen. Wohl manchmal auch in den Trockenzeiten brennen lassen. Und die Frage muss ich mir immer wieder stellen und ich stelle sie heute auch an euch. Wann hast du das letzte Mal erfahren, dass Gott etwas in deinem Leben verändert hat? Wann hast du das letzte Mal das Eingreifen Gottes gespürt? Wann bist du einem Schritt im Glauben weitergegangen? Der Heilige Geist will in dir was brennen lassen. Und brennen meint nicht unbedingt ein auflodendes, emotionales, total berührendes Erlebnis. Kann es auch sein mal, aber es kann auch ganz nüchtern geschehen. Einfach, dass wir einen Schritt gehen im tiefen Vertrauen auf Jesus. Vielleicht auch in manchem Leid, das wir gerade durchleben. Dann zu sagen, nee, Jesus, ich will dir trotzdem vertrauen. Auch wenn es momentan nicht so läuft, wie ich mir mein Leben vorstelle. Auch das ist Brennen für Jesus. Auch das ist das, was der Heilige Geist in uns wirkt. Ich war vor mehreren Jahren auf einem Jugendcamp mit ungefähr 450 Jugendlichen. Das war damals in Hessen. Das Mikrofon wurde im Zelt freigegeben. Die Jugendlichen wurden ermutigt, Erlebnisse mit Jesus zu erzählen. Und eine Stunde lang standen sie am Mikrofon, manchmal zitternd, manchmal sogar weinend, manchmal lachend. Und ein junger Mann erzählte dann, er war zu einem Hilfseinsatz in Lettland. Er ist dort anderen Christen begegnet, die zwar von ihrer Prägung ganz anders waren, etwas konservative, lutherische, doch er hat im Jugendkreis dort gespürt, dass Jesus da war. Er wurde als Deutscher in die Gemeinschaft mit hineingenommen. Er sah, wie sie motiviert waren, ihren Glauben in aller Einfachheit zu bezeugen. Ihm wurde inzwischen klar, dass er einmal ein Jahr für Lettland weihen möchte. Er möchte diese lettischen Christen unterstützen. Leidenschaft, Leidenschaft, brennend für Gott, das verändert. Aber was Feuer auch macht, es reinigt, es verbrennt, es zerstört. Natürlich will der Heilige Geist uns nicht zerstören, doch er will uns das zeigen, was unsere Beziehung zu Gott blockiert. Meist spricht er zu uns durch das Wort Gottes und zeigt uns, was in unserem Leben auch falsch läuft. Ich habe heute Morgen in meiner sogenannten stillen Zeit Psalm 51 gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere von euch das auch gelesen. Der Psalm, den David spricht und betet, nachdem er diesen Ehebruch mit Bathseba gehabt hat und seinen guten Soldaten Uriah hatte sozusagen umbringen lassen. Und dann von Nathan, dem Propheten, ermahnt wurde und dann umkehrt. David kehrt um. Er sieht in seinem Leben, das ist falsch gelaufen. Der Heilige Geist, der ist es auch, der uns hilft, dass wir vor Gott immer wieder uns offenbaren und dass er uns immer wieder zeigt, was nicht gut in unserem Leben ist vor Gott. Und dass wir um Vergebung bitten und auch wissen dürfen, er vergibt uns. Und ein letztes Bild, ein drittes Bild, die Taube. Markus 1,10, also nicht aus der Pfingstgeschichte, sondern bei der Taufe von Jesus. Gleich nach der Taufe, als Jesus aus dem Wasser gestiegen war, sah er, wie sich der Himmel über ihm öffnete und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Ja, warum denn Taube und nicht ein mächtiger Raubvogel? Die Taube, die wirkt nicht bedrohlich. Sie ist kein aggressives Tier, sondern sie fliegt heran. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr manchmal in der Stadt seid, in Regensburg hier, und die Tauben, sie fliegen heran. Die trauen sich ja manchmal ganz schön nah ran sogar in der Stadt. Aber meistens, also die wenigsten haben Angst vor Tauben. Und der Heilige Geist, der hat ja wirklich auch Energie und Leidenschaft damit zu tun. Aber er bedroht nicht, er ängstigt uns nicht, sondern er ist zart und sensibel, er manipuliert nicht, er ist eben nicht aggressiv. Und wenn wir das in der Stadt machen, bei den Tauben zum Beispiel, dann sind sie gleich weg, dass wir ein bisschen näher rangehen, wenn wir stärker auftreten, dann fliehen sie. Und beim Heiligen Geist ist es auch so, er flieht, wenn wir zu laut sind. Man kann den Heiligen Geist auch vertreiben. Es gibt mehrere Bibelstellen, betrübt nicht den Heiligen Geist. Den Geist dämpft nicht, sagt Paulus manchmal. Also, diese drei Bilder, was oder wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist nicht nur Energie, Kraft, sondern er ist letztlich eine Person. Wir haben es bei ihm mit Gott zu tun, eine Person der Dreieinigkeit. Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden und in meinem Namen, der will euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es ist Gott selbst. Gott sendet uns diesen Geist. Jesus sendet uns diesen Geist. Wir haben es mit Gott zu tun. Es ist Gott selbst, über den ich nicht verfügen kann. Wie ich nicht über den Wind verfügen kann, so auch nicht über ihn. Aber es ist Gott. der über mich verfügen will. Jeder, der glaubt, hat vorhin schon Dieter gesagt, der hat den Heiligen Geist. Ja. Manchmal ist in früheren Zeiten, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so stark ist, ich höre es nicht mehr so oft, fragt man, hat er wirklich den Heiligen Geist? Hat er wirklich den Heiligen Geist? Na, dann fragen die Baptisten die Pfingstler oder die Pfingstler die Baptisten oder die LKGler die Baptisten, habt ihr wirklich den Heiligen Geist? Du bist doch bei denen. Wisst ihr, es geht nicht um diese Frage, ob jemand den Heiligen Geist hat, sondern die Frage ist doch, ob der Heilige Geist mich hat. Ob der Heilige Geist mich hat. Auf jeden Fall ist es Gott selbst, der mir eine Energie, Kraft schenken möchte. Er will, dass unser Glaube nicht kraftlos ist, dass wir nicht aus eigener Substanz leben. Er will unseren Glauben Leidenschaft verleihen. Das waren die drei Bilder. Und jetzt noch einige Aspekte zu dem, was der Heilige Geist wirkt. Und das kann man vielleicht unter diesem großen Thema Familie Gottes zusammenfassen. Die meisten Aspekte zumindest. Das eine ist ja, wir sind Söhne und Töchter von Gott. Wer Jesus Christus vertraut, ist Kind Gottes. Das ist das höchste Vorrecht, das es gibt. Es gibt einen leiblichen Sohn, Jesus, und alle anderen sind sozusagen Adoptivkinder von Gott. Gott nimmt uns an als seine Kinder. Wir leben deshalb auch in einer inneren Vertrautheit mit diesem Gott. Römer 8, 15, denn der Geist Gottes führt euch nicht in eine neue Sklaverei hinein. Nein, er macht euch zu Gottes Kindern. Und deshalb dürft ihr furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn eurem Vater nennen. Und der Heilige Geist schenkt uns auch eine tiefe Erfahrung Gottes. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Diese Gewissheit, ich gehöre zu meinem Vater im Himmel, das schenkt mir Geborgenheit, das schenkt mir Frieden. Wir sind Kinder Gottes, wir pflegen mit dem Vater eine Beziehung und auch da unterstützt uns der Heilige Geist. Der hilft uns, eine Beziehung zu Gott zu entwickeln und befähigt uns dazu, sie auf Dauer aufrecht zu erhalten. Unsere Beziehung zu Gott, die wächst und vertieft sich dadurch, vor allem, dass wir mit ihm Zeit verbringen. Das kann im Gottesdienst sein, das kann eben in der sogenannten stillen Zeit sein, also in der eigenen Zeit mit Gott, wenn wir beten, wenn wir Bibel lesen oder auch zu anderen Gelegenheiten. Der Geist Gottes, er ist es, der uns die Gegenwart Gottes in die Gegenwart Gottes führt. Er verschafft uns diesen Zugang zu Gott. Epheser 2, Vers 18 heißt es, denn durch ihn haben wir alle beide, also es waren damals die Judenchristen und die Heidenchristen, die Christen, die aus nichtjüdischem Hintergrund kamen, die lebten dort in der Gemeinde in Ephesus. Und Paulus sagt ihnen, beide, ihr alle habt Zugang durch den Geist zum Vater. Dann ist es so, dass er uns auch hilft, wenn wir beten. Römer 8, 26. Da heißt es, wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit Gott uns erhören kann. Deshalb hilft uns der Heilige Geist und betet für uns auf eine Weise, wie wir es mit unseren Worten nie können. Er hilft uns verstehen, was Gott uns sagt. Epheser 1, 17. Ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Heiligkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung, ihn zu erkennen. Dass wir immer mehr Gott erkennen. Beziehung zu Gott, Gemeinschaft mit Gott ist ja das entscheidende Thema in der Bibel eigentlich. Der Heilige Geist hilft uns, diese Beziehung zu Gott zu entwickeln und befähigt uns dazu, dass wir sie auf Dauer aufrechterhalten. Viele Leute haben Angst, vielleicht, dass sie einmal es nicht mehr schaffen, diese Beziehung mit Gott zu halten. Dass sie auf Dauer ein Leben als Christ führen können, bis wir einmal bei Gott selber sind. Die Sorge ist berechtigt. Aus eigener Kraft halten wir es nicht durch. Aber Gott schafft das durch seinen Geist. Der Heilige Geist führt uns in die Beziehung mit Gott hinein und er hält sie auch aufrecht. Auf ihn, auf den Geist Gottes sind wir angewiesen. Daran erinnert uns auch Pfingsten übrigens. Ja? Der Geist Gottes, der hält uns fest, hält uns bei Gott, bis wir am Ziel sind. Dann einen weiteren Punkt der Familienzusammengehörigkeit. Wir werden Christus ähnlich. Verbringen wir Zeit in der Gegenwart Gottes, dann verwandelt uns der Heilige Geist. Wir werden in das Wesen von Jesus Christus verwandelt. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Heiligkeit Gottes wie in einem Spiegel. Und dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Also Gottes Herrlichkeit, die Herrlichkeit von Jesus Christus soll in unserem Leben sichtbar werden. Und Menschen, die mit Jesus Christus leben, die Gemeinde von Jesus Christus macht etwas von dieser Herrlichkeit von Jesus deutlich. So will uns der Heilige Geist verändern. Er will die Frucht des Geistes in uns wachsen lassen, die Frucht, das, was Jesus Christus sichtbar macht, auch in unserem Leben. Galater 5, Vers 22, dagegen bringt der Heilige Geist in unser Leben nur Gutes hervor, Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Wow, cool, oder? Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in Mittelfranken. Dort lebte ein Bauer, ein ganz einfacher Mann. Und während er auf dem Acker, und das Beispiel liegt etwas zurück, das hat mir mein Bruder erzählt, der 17 Jahre älter ist als ich und der den Bauern auch gut gekannt hat, also von Kind auf gut gekannt hat. Als der Bauer hinter seinem Pflug herlief, die Pferde vorgespannt oder Rinder wahrscheinlich waren das sogar damals, dann hörte man den Bauern schreien und fluchen, als er den Acker geackert hat. Das erzählte mir mein Bruder. Und dann hat er, also mein Bruder, der selbst kirchlich fromm, aber wirklich nicht evangelikal oder ist, der eher dann mir Schwierigkeiten gemacht hat in meinem Leben als Christ. Aber der hat es gesehen, wie sich dieser Mann verändert hat. Der wurde fromm, der wurde Christ und er hörte auf zu fluchen. Und das beeindruckte meinen Bruder so, dass der hat wirklich nur Gutes von ihm gesagt, wie sich der verändert hat. Ein Mensch kann sich verändern durch den Geist Gottes. Da kann sich was bewegen. Denkt mal auch über euer eigenes Leben nach. Wo hat Gott bei euch was verändert? Was hat er gewirkt? Außer, dass ihr sonntags im Gottesdienst regelmäßig geht und vielleicht auch in der Bibel lest. Nein, auch im Verhalten, in dem, wie ihr denkt und wie ihr redet. Der Heilige Geist, der verändert. Was er noch wirkt, der Heilige Geist, er schafft Einheit in der Familie. Es gibt ganz unterschiedliche Menschen, die in die Gemeinde kommen und ihr habt ja auch aus unterschiedlichen Ländern hier Leute in der Gemeinde. Das ist ja jetzt gerade seit 2015 noch verstärkt, dass viele Nationen zusammenkommen. Wir werden Teil einer großen Familie bei Jesus. Der Heilige Geist verbindet uns mit allen Christen. Ob sie in der Ortsgemeinde sind oder irgendwo sonst auf der Welt. Ich habe vorhin schon das Beispiel von den lettischen Christen gebracht. Auch da, Verbindungen sind da. Wie schnell ist man zusammen im Gebet, wenn wir an den gleichen Herrn glauben? Wir werden Teil einer großen Familie. Ob wir Afrikaner oder Russen oder Deutsche oder Katholiken, Evangelische, Baptisten oder LKGler, was auch immer sind, wir sind verbunden durch Christus. Der andere ist mein Bruder oder meine Schwester. Jesus betet selbst auch um Einheit und Paulus mahnt auch die Gemeinde zur Einheit. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Heilige Geist schenkt, nicht durch Unfrieden zerstört wird. Also wo diese Einheit im Geist ist, trotz Unterschiede, unterschiedliche Erkenntnisse, die wir haben, entsteht in der Gemeinde eine Innigkeit und auch eine Tiefe von Beziehung, wie man sie sonst nirgends findet. Vor vielen Jahren war ich in Hessen eben in einer Gemeinde dort und da kam eine Familie dann neu in die Gemeinde hinein. Der Vater von dieser Familie, der hat bei einer Kartelrunde die andere Gemeindeglieder kennengelernt und die haben ihn eingeladen mit der Familie und dann sind sie mal so vorsichtig in den ersten Gottesdienst gekommen und sind dann geblieben. Danach habe ich sie gefragt, wieso seid ihr denn da geblieben? Was hat euch denn dazu geleitet? Und dann war die Antwort, dieses Miteinander, diese Einheit, dieses Gefühl der Stimmigkeit. Und das hat mich damals beeindruckt und hat mich natürlich auch sehr gefreut. Und dann noch etwas, was der Heilige Geist schenkt, und daran denken wir ja häufig, wenn wir an den Geist Gottes denken, wenn wir kürzer oder länger schon Christen sind. Gott schenkt Gaben durch seinen Geist. Ganz unterschiedliche Gaben, trotz der Ähnlichkeit im Wesen, trotz der Gemeinschaft, der Gemeinsamkeit, schenkt Gott durch den Heiligen Geist ganz unterschiedliche Gaben. Eine große Vielfalt entsteht auch durch die Gaben des Heiligen Geistes. Und da gibt es verschiedene Bibelstellen, vor allem 1. Korinther 12, Römer 12 und 1. Petrus 4. Und das sind ganz unterschiedliche Gaben, werden genannt. Ich lese mal die erste Bibelstelle vor. Da heißt es, Paulus schreibt, jedem hat Gott seinen ganzen bestimmten Platz zugeteilt. Das sind zunächst die Apostel, dann die Propheten und drittens Männer, die in der Gemeinde Gottes Wort lehren. Dann gibt es Christen, die Wunder tun und solche, die Kranke heilen oder Bedürftigen helfen. Einige leiten die Gemeinde, andere beten in unbekannten Sprachen. Sind sie nun alle Apostel, Propheten oder Lehrer? Oder kann jeder von uns Wunder tun? Kann jeder Kranke heilen in unbekannten Sprachen, beten und das Gesagte erklären? Also die Antwort ist nein, kann nicht jeder, aber es gibt eben diese Gaben. Zum Beispiel, dann können wir Römer 12 noch lesen, 1. Petrus 4, Vers 9. Das lese ich vielleicht noch vor, da heißt es, seid gastfrei und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihn Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Welt gebraucht, verwaltet ihr sie richtig. Also Gott schenkt Gaben. Die Liste dieser Gaben ist nicht erschöpfend gedacht. Alle guten Gaben kommen letztlich von Gott. Und auch wenn einige, beispielsweise Wunder oder wenn man für Kranke betet und Kranke gesund werden, wenn die vielleicht in besonderer Weise deutlich machen, dass Gott dahinter steckt, so sind doch geistliche Gaben nicht nur so diese besonderen Gaben, diese Wundergaben, sondern auch ganz natürliche Gaben können zu geistlichen Gaben werden, wenn ich sie geistlich gebrauche, wenn ich sie gebrauche für Gott, wenn ich sie dienend einsetze. Dann sind es charismatische Gaben sozusagen. Also wir sind da aufgerufen, unsere Gaben einzusetzen. Es ist nicht wichtig, dass wir viele Gaben haben, sondern dass wir sie, die wir haben, dass wir sie nutzen, für andere einsetzen, für die Gemeinde und darüber hinaus. Und da kommt der ganze Reichtum der Gemeinde von Jesus Christus zum Tragen. Und in diesen unterschiedlichen dienen mit den eigenen Gaben, wird etwas von der Herrlichkeit Gottes sichtbar in der Gemeinde. Und noch ein letztes. Die Familie Gottes soll wachsen. Auch das bewirkt der Heilige Geist. Der Geist Gottes schenkt sowohl das Verlangen als auch die Fähigkeiten, anderen von unserem Glauben zu erzählen. Und dann beginnt die Familie zu wachsen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Das sagt Jesus seinen Jüngern zu. Ich habe eine Geschichte gelesen von dem Dramatiker Murray Watts. Er erzählt die Geschichte eines Mannes, der zwar von der Wahrheit des christlichen Glaubens überzeugt war, aber der hat eine lähmende Angst davor gehabt, von Jesus weiterzusagen. Christ zu werden, weil er überhaupt Christ zu werden erstmal, weil er so viel Angst hatte von dem neu gefundenen Glauben, muss er ja dann jemanden erzählen. Das bewirkte der Heilige Geist. Ne? Er muss ja dann jemanden erzählen sozusagen. Er hat es als Druck empfunden. Und es war entsetzlich, wenn andere ihn vielleicht für einen religiösen Spinner halten oder irgendwie ihn auf die Seite schieben. Und so versuchte er über viele Wochen hinweg, alle Gedanken an der Religion aus seinem Kopf zu verbannen. Doch es stellt sich zwecklos bei ihm heraus. Und es war, als hörte er immer wieder diese Stimme in seinem Gewissen, die ihm zuflüstert, folge mir nach. Schließlich hielt er es nicht mehr aus. Er suchte einen alten Mann auf, der viele Jahrzehnte Christsein hinter sich hatte, und erzählte ihm von seinem Albtraum. Und er schilderte sein Entsetzen bei dem bloßen Gedanken, ein Zeuge des Lichts sein zu müssen, wie diese Vorstellung ihn davon abhielt, Christ zu werden. Der Alte, der seufzte und schüttelte den Kopf. Das geht nur dich und Christus etwas an, sagte er. Was haben denn andere Leute damit zu tun? Der junge Mann nickt nachdenklich. Geh nach Hause, sagt der alte Mann, geh allein in dein Zimmer. Vergiss die anderen, vergiss deine Familie und mach die ganze Sache ganz privat mit Gott ab. Dem jungen Mann fiel erstmal eine zentnerschwere Last vom Herzen. Dann brauche ich also niemanden etwas davon zu sagen. Nein, sagt der alte Mann. Wirklich überhaupt niemanden? Nein, wenn du nicht willst, nein. So einen Ratschlag hat ihm noch niemand zu geben gewagt. Sind Sie da wirklich sicher? Fragt der junge Mann nochmal und beginnt vor freudiger Erregung zu zittern. Kann das denn stimmen? In deinem Fall schon, sagt der alte Mann. Der junge Mann, der geht dann nach Hause, sperrt sich in sein Schlafzimmer ein, kniet nieder, betet und nimmt Jesus Christus als seinen Herrn an, seinen Erlöser in seinem Leben auf. Und dann läuft er unverzüglich die Treppe hinunter in die Küche, wo seine Frau, sein Vater, seine drei seiner Freunde saßen. Habt ihr gewusst, fragte er, atemlos, voller Begeisterung, habt ihr gewusst, dass man Christ sein kann, ohne irgendjemand etwas davon zu erzählen? Wenn jemand die Kraft des Heiligen Geistes erfahren hat, dann will er davon erzählen. Wenn man das tut, da beginnt die Familie zu wachsen. Nochmal dieses Bild des Segelboots. Der Heilige Geist wie Wind. Wir können nicht über ihn verfügen, aber was wir tun können, wir können die Segel setzen. Wie ein Segler, der über den See will. Das Boot vom Ufer abstoßen und die Segel setzen. Bereit sein. Warten, bis der Wind kommt. Manchmal sind es laue Lüftchen, manchmal ist es stürmisch. Entscheidend ist, dass wir bereit sind, offen sind für den Geist Gottes, für das, was er in uns wirken will, wie er uns verändern will, wie er die Beziehung zu Gott in uns festigen will, lebendig halten will, wie er Leidenschaft schenken will. Und dann einfach danken. Ja, danke, dass du in mir wohnst, du guter Geist. Bitte schenke meinem Leben durch deinen Geist Leidenschaft, die mich verändert in dein Bild. die mir hilft, freudig in deiner Gemeinde mitzuarbeiten. Mit den Gaben, die du mir geschenkt hast, gebrauche mich, um Menschen was von dir zu erzählen. Nein, ich kann nicht über dich verfügen, Gott, aber ich möchte meine Segel setzen, dass du über mich verfügen kannst, mich durch deinen Geist leiten kannst. Amen.